Ja, alle Jahre wieder darf ich hier einen Vortrag halten, manchmal zu sehr schönen Themen. Heute Abend ein nicht so ganz schönes Thema, aber ein wichtiges Thema, weil ich überzeugt bin, dass wir uns in den kommenden Monaten damit sehr auseinandersetzen müssen. Ein paar einleitende Worte. Also einmal, ich weiß nicht, wie lange das heute Abend werden wird. Ich hoffe nicht zu lange, ob ich allerdings die Disziplin habe, die Zeit so einzuhalten wie unser Bruder Fruchtenbaum, glaube ich nicht, denn ich halte diesen Vortrag in dieser Weise zum ersten Mal und habe keine Ahnung, also ihr müsst vielleicht Geduld haben oder sonst, wenn ich allgemeines Gähnen feststelle, dann verkürze ich das. Ein paar Vorbemerkungen. Nachdem Papst Franziskus seinen Dienst angetreten hat, hat der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ihn eingeladen, auf einer Vollversammlung der UNO zu sprechen und hat ihn als den spirituellen Führer der Welt bezeichnet. Mit großer Wertschätzung und Achtung. Auf der anderen Seite Rolf Hille, das ist einer der Brüder in der Evangelischen Allianz, der im Allgemeinen doch sehr bibeltreue Positionen vertritt, hat kurz nach der Wahl von Franziskus geschrieben: Der Papst wird als Repräsentant der weltweiten Christenheit wahrgenommen. Das heißt nicht, dass er ihn wahrnimmt als solchen, sondern dass die Allgemeinheit diesen Franziskus so einschätzt. Tatsache ist auch, dass immer mehr evangelikale Führer oder Meinungsmacher andeuten, dass sie sich vorstellen können, dass sich die Christenheit und auch die evangelikale Christenheit unter die Autorität des Papstes stellen könnten, um die so sehr ersehnte Einheit zu erreichen. Ich erinnere nur an einen, der relativ bekannt ist. Ich nehme an, manche von euch kennen ihn wenigstens als Autor noch, Louis Palau, der war ja auch schon in Deutschland einige Male, hat evangelisiert. An sich hat man ihn lange Zeit als Nachfolger von Billy Graham bezeichnet. Der hat geschrieben in Christianity Today, dass ihn mit Franziskus eine freundschaftliche Beziehung, eine persönliche freundschaftliche Beziehung verbindet und dass in der Zeit, als noch in Argentinien war, dass sie oft zusammen gebetet haben und zwar nicht irgendwelche formulierten Gebete, sondern freie Gebete und dass der Franziskus ihn auch gebeten hat, dass man für ihn bitten und beten möchte. Palau schreibt, er ist bekannt dafür, dass er Jesus Christus liebt und er hofft, dass eine neue Welle der Evangelisation die römische katholische Kirche erfasst und dass das Evangelium von Jesus Christus um die Welt geht. Dass das die Meinung ist von diesem Franziskus. Nun leben wir heute in einer Zeit der Umbrüche und Orientierungslosigkeit, auf der einen Seite ein Streben nach Globalismus, nach Globalisierung, in allen Bereichen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass man sich zersplittert und dass ein Nationalismus auch wieder auftritt. Denken wir nur an Polen, an Russland und so weiter und auch an die Krise in der EU, Ungarn und dergleichen mehr. Man stellt eine Völkerwanderung fest. Allgemeine Ängste und eine ziemliche Ratlosigkeit, die unsere Zeit beherrscht, gerade jetzt aktuell auch. Und ich dachte an Lukas Kapitel 21, wo der Jesus das auch andeutet. Interessant ist, dass nur Lukas das so ausdrückt. In der langen Endzeitrede des Matthäus finden wir das nicht so. Und ich will da nicht viel zu sagen, nur das vorlesen. In Lukas 21, Vers 25, wo der Jesus von der Zukunft spricht, dass die Zeit der Nation der Heiden erfüllt sein wird, oder dass die Zeit kommt, wo die Zeit der Nation erfüllt sein wird. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, aus einem Bild für diese Unruhe, in dem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das finde ich eine sehr, sehr treffende Beschreibung auch unserer Zeit, auch wenn das sicherlich noch zunehmen wird. Aber diese große Verunsicherung bei allen Menschen und auch bei den Christen, die ist offensichtlich. Und auch bei denen, die im Allgemeinen als evangelikal bezeichnet werden. Zum Beispiel, wohin geht der Weg der Deutschen Evangelischen Allianz? Wahrscheinlich sind manche unter euch auch am Fragen und sind da irgendwie auch beteiligt in einer Entscheidungsfindung. Wohin geht Gnadau, der Verband der Gemeinschaftskreise? Ich erinnere nur an den monatelangen nicht Streit, aber Diskussion um Michael Diener und Ulrich Bazzani auf der anderen Seite, beides prominente Vertreter zweier verschiedener Positionen. Und was mich besonders freut, dass Ulrich Bazzani, der ja auch in dem Buch an den lieben Bruder in Rom vor 7, 8 Jahren ihn als Bruder und heiliger Vater, weiß ich nicht, aber als lieber Bruder in Rom angeschrieben hat und unter anderem auch geschrieben hat, er hätte früher nie gedacht, dass er jemals einen Brief an den Papst schreiben würde. Aber er hätte inzwischen gelernt, dass es nicht richtig ist, wenn man sich durch Abgrenzung definiert. Das hat mir damals sehr, sehr wehgetan, weil ich diesen Mann an sich sehr schätze und auch schon relativ lange kenne, dass er solch eine Position vertreten hat. Aber inzwischen hat er sehr deutlich erkannt, dass man sich abgrenzen muss. Und er fordert ja in seinem Rundschreiben sowohl die Allianzführung als auch Gnadau auf, Stellung zu beziehen und die falschen Entwicklungen beim Namen zu nennen und sich deutlich davon abzusetzen. Das finde ich also ganz großartig. Und so haben wir jetzt im Moment ganz aktuell in der Evangelischen Allianz und auch im Gnadauer Verband diese Auseinandersetzung. Ja, tolerieren wir die Mitarbeit von homosexuell orientierten Männern und Frauen oder lehnen wir das strikte ab? Dazu kommen die anderen Fragen der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift und so weiter und so weiter. Also eine ganz spannende Zeit, in der wir leben. Das Interessante ist, dass auf der anderen Seite auch unter den Katholiken eine Verunsicherung da ist und auch ein Durcheinander. Ich war vor einer Woche noch in Honduras, in Mittelamerika, ein ganz armes Land mit sehr hoher Kriminalität. Ich glaube, an erster Stelle stehen die, was Todesfälle und Morde betrifft. Auf der anderen Seite aber sehr, sehr christlich orientiert, alle großen Straßenbusse, die alten gelben Schinken, die da aus USA kommen und nach 20 Jahren abgestoßen werden, da kann man manchmal auf jedem Fenster einen Bibelvers lesen oder Jesus der Retter, Jesus der Heiland, Jesus sein Richter und so weiter. Fast jedes Auto hat irgendeinen frommen Spruch vorne drauf. Das heißt nicht, dass sie alle gläubig sind, aber ein Land, das unwahrscheinlich offen ist fürs Evangelium. Und ich war da in einem Touristengeschäft, um ein paar Postkarten zu kaufen und zu schreiben. Und dann höre ich da, offensichtlich ist da jemand am Predigen. Und ich höre ein bisschen genauer hin. Ich kann so gut wie gar kein Spanisch, aber ein paar Worte kann man ja schon erkennen, worum es dann geht. Und dann frage ich meinen Übersetzer, meinen Bruder, der mitgefahren ist. Ich sage mal, wer ist denn, ist hier eine Evangelisation? Und was ist hier mitten in diesem Laden laut zu hören? Und dann sagte mein Freund und Bruder Alois, ja, das ist eine katholische Predigt, aber die handelt von Buße, von Sündenvergebung, von der Notwendigkeit, Jesus lieb zu gewinnen und so weiter. Also man hätte das durchaus auch im ERF hören können, vielleicht noch nicht einmal das. So deutlich war das. Und eine andere Szene, auch auf einem kleinen Dorf, ich war da in Sala Evangelica, das sind so die Brüderversammlungen in Honduras, 100 Meter davon entfernt, die katholische Kirche, rammelvoll, vorne auch noch ein paar hundert Leute standen dort, irgendein Bischof hat da gepredigt. Und immer wieder, ihr müsst zu Jesus umkehren, ihr müsst Jesus lieben, müsst die Bibel lieben und dergleichen mehr. Ja, was soll man dazu sagen, wenn man dieses Durcheinander dann vor Augen hat? Anderes Beispiel, vor einigen Wochen saß ich zusammen mit dem ehemaligen Leiter des größten evangelikalen Verlages in Deutschland, der mir erzählte, nicht gerade mit Tränen in den Augen, mit großer Wehmut, dass nur ein einziger unter den Geschäftsführern ein Anliegen hat für evangelistische Literatur. Und das ist ein Katholik. Das ist erstaunlich. Ich möchte hier die Namen nicht nennen, man kann sich das auch denken. Und ich kenne diesen Geschäftsführer. und ich weiß, dass er, oder soweit ich das beurteilen kann, ein wiedergeborener Christ ist, und wir haben, kennen uns schon jahrelang, und wir tauschen uns aus, und er unterstützt unser Anliegen, was evangelistische Bücher betrifft. Er predigt selbst das Evangelium, aber bleibt bewusst in der katholischen Kirche. Was soll man da machen? Was soll man dazu sagen? Also die Orientierung, die wird immer schwieriger. Und bitte erlaubt mir, dass ich dann als Einleitung, damit höre ich auch damit auf, erinnere an das Sendschreiben an Thyatira. Und ich sage das ganz bewusst, damit ich nicht falsch verstanden werde und ihr mich hier einschätzt als einen verkappten Katholiken. Wenn ich ein paar freundliche Worte sage, auch zum Katholizismus, dann heißt das nicht, dass ich davor stehe zu konvertieren, sondern nur, um deutlich zu machen, wie schwierig das heute ist, richtig zu beurteilen. Da haben wir in den Sendschreiben ein Sendschreiben an Thyatira. Und diese Sendschreiben, die kann man ja zunächst einmal aus einem Tatsachenbericht oder einer Analyse der damaligen Situation einer Gemeinde verstehen und sollte man auch so verstehen und auch auslegen und anwenden. Das war der Zustand einer Gemeinde zur Zeit des Apostel Johannes, als der noch lebte. Und da finden wir in Offenbarung 2 Thyatira. Und das Urteil über diese Gemeinde: Ich habe wider dich, dass du die Frau Isabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben, Götzenopfer zu essen, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, also ein ganz drastisches Bild, in großen Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder, also die aus dieser Beziehung hervorgehen, werde ich mit dem Tod töten, und allgemein werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Aber eingeleitet wird dieses Sendschreiben, ja, wo damals in der Zeit schon Hurerei und Götzendienst gesehen wird, wo eine Frau ist, die lehrt und verführt, steht vorher: Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Und dann kommen diese ganzen Angriffe und Feststellungen. Und dann wieder zum Schluss. Da gibt es dann einige, die diese Lehre nicht haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet, und dann kommt die Verheißung. Nun bin ich der Überzeugung mit vielen konservativen Auslegern, dass wir hier nicht nur eine Darstellung der Gemeindesituation zur Zeit des Johannes haben, sondern zweitens auch eine prophetische Schau der Kirchengeschichte in der Abfolge, in der Reihenfolge haben. Und dass die Sendschreiben sehr deutlich diese Periode des Katholizismus im Mittelalter schildert, aber auch in unserer heutigen Zeit. Und die beiden Kennzeichen, Hurerei und Götzenopfer als Bild von Vermischung und Götzendienst, ist ja im Katholizismus sehr deutlich zu erkennen. Aber der Herr stellt auch fest, Werke, Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren, Komplimente, die man in den anderen Sendschreiben nicht so deutlich lesen kann. Und dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. Was hat das zu bedeuten? Und dass da solche sind, denen der Herr keine Last auflegt, sondern ermutigt, was ihr habt an Erkenntnis, an Werken, an Liebe und so weiter, haltet fest, bis ich komme, und gibt dann noch eine Verheißung für die Überwinder. Und das ermutigt mich, doch auch diese Entwicklung im Katholizismus vielleicht etwas milder zu betrachten oder von beiden Seiten zu betrachten, als ihr das wahrscheinlich heute Abend erwartet. Aber bitte unterstellt mir nicht, dass ich schon irgendwie komische Gedanken habe oder Pläne habe, die Fraktionen zu wechseln. Also es geht vor allem jetzt um diesen Franziskus, ein verkappter Evangelikaler. Das ist die große und spannende Frage. Kurz etwas über die Herkunft. Ihr werdet verstehen, dass ich jetzt nicht alles erklären kann, dann würden wir noch um Mitternacht hier sitzen, sondern ich zähle jetzt einfach einige Dinge auf, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen von seiner Prägung. 1939 in Argentinien geboren und hat zunächst einmal eine ganz praktische Ausbildung als Chemietechniker absolviert, trat dann 1958 in den Jesuitenorden ein, das muss man sich gut merken, dann Studium der Geisteswissenschaften und Philosophiestudium, dann ab 64 Professor für Literatur und Psychologie in Santa Fe, dann Professor für die gleichen Fächer in Buenos Aires, dann Studium der Theologie 67 bis 70, dann 69 war dann auch die Priesterweihe, 70, 71 Aufenthalt in Spanien für das Terziat als letzter Abschnitt der Ausbildung als Jesuit und dann Novizenmeister der Jesuiten in San Miguel. Wenn ich diese spanischen Wörter hier nicht richtig ausspreche, verzeiht mir das. Also einer, der auch begleitet, der ausbildet und der anleitet, Jesuiten zu werden. Dann 73 bis 79 Provinzial des Jesuitenordens in Argentinien, hatte also einen ganz hohen Posten unter den Jesuiten. Dann 73 Ablegung der feierlichen ewigen Gelübde als Jesuit. Dann 80 bis 86 Rektor an einem College. Dann 86 Forschungsauftrag an der Philosophischen Theologischen Hochschule in St. Georgen in der Nähe von Frankfurt am Main. Er spricht also Deutsch und versteht auch gut Deutsch. Dann Spiritualer Beichtvater in Buenos Aires. Ernennung zum Weihbischof durch Papst Johannes Paul II., das war 1992. 98 dann Erzbischof von Buenos Aires. 2001 Ernennung zum Kardinalspriester durch Papst Johannes Paul II., 2005 Wahl zum Vorsitzenden der argentinischen Bischofskonferenz und 2013 im fünften Wahlgang nach dem Amtsverzicht Papst Benedikt XVI. Zum Papst gewählt und nimmt den Namen Franziskus an. Und wir haben mit ihm den ersten Jesuit in der Geschichte der katholischen Kirche als Papst. Das ist also interessant. Ich denke, dass ich über die Jesuiten euch nicht aufklären muss. Eins der wesentlichen Kennzeichen ist, dass sie völlige, absolute Unterwerfung sowohl unter die Heilige Schrift, aber auch unter die Lehre der katholischen Kirche verlangt. Und Ignatius, der Gründer der Jesuiten, der hat diesen bekannten, berühmten Ausspruch getan: Ich werde glauben, dass weiß schwarz ist, wenn es die Kirche so definiert. Also der Gehorsam unter den Dogmen der katholischen Kirche wird absolut gefordert. Und das hat zum Ergebnis, dass man das wahrnimmt, dem gehorsam ist, was die Kirche lehrt, auch wenn es gegen alle Vernunft und Erfahrung ist. In einer anderen Fassung übersetzt man diesen Satz: Wir müssen, um in allen das Rechte zu treffen, immer festhalten, ich glaube, dass das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die hierarchische Kirche, das heißt eben der Papst, der Vatikan, es so definiert. Das kann man nachlesen in Wikipedia. Und das muss man also auch wissen, dass dieser Mann, der jetzt also der Repräsentant der Christenheit sein soll, auf jeden Fall der katholischen Kirche oder der Stellvertreter Christi auf Erden, der so genannt wird, diesen Hintergrund hat und das glaubt und ein Gelübde abgelegt hat, das auch in seinem Leben zu praktizieren. Ja, es war ja völlig überraschend, dass Benedikt XVI. Am 11.02.2013 zurücktrat und dass ausgerechnet dann Franziskus gewählt wurde. Er hatte übrigens vorher darauf verzichtet, damit Benedikt gewählt werden konnte, und diesmal hat er dann eine sehr schnelle, unerwartete Mehrheit gefunden, die ihn dann bestimmt und gewählt hat. Ein kleiner Unterschied zwischen den beiden: Benedikt, an sich ein sehr sympathischer Mann auch, ein Hardliner, aber doch irgendwie ein sympathischer Hardliner, der doch sehr dogmatisch war. Benedikt 16, es ist von allem fest zu glauben, dass die pilgernde Kirche zum Heil notwendig ist. Das heißt, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es kein Heil. Das ist die klassische Lehre der katholischen Kirche. Während Franziskus sagt, als Jesuit, Gott ist nicht katholisch. Also ich habe da ein Buch liegen, ich bin auch katholisch, das habe ich geschrieben vor vielen Jahren. Franziskus sagt, Gott ist nicht katholisch. Christus ist die Mitte, nicht der Nachfolger Petri, sondern Christus. Was soll man aus diesen Worten schließen? Was ist das für ein Mann? Da ist der Benedikt und rechts daneben der Franziskus. Nun, er wurde dann gewählt, zu seiner eigenen Überraschung, wie man so gesagt hat. Aber am Morgen nach der Papstwahl wird berichtet, dass er zur Basilika Santa Maria ging, um vor dem Marienbild zu beten und Blumen niederzulegen. Ein Zitat: Die tiefe Zuneigung zur Gottesmutter führte Papst Franziskus gleich zu der Grotte in den vatikanischen Gärten. Und ich zitiere jetzt aus dem Vatikan-Magazin. Dass Franziskus ein marianischer Papst besonderer Art sein wird, konnte man bereits an jenem Abend des 13. März erahnen, als der neue Bischof von Rom ankündigte, dass er am Tag darauf zu Gottesmutter pilgern werde und so weiter und so weiter. Maria ist für Franziskus nichts Fernes, ganz anders als das, was der normale Mensch ist. Maria ist für den Papst Mama, Mutter der Kirche und Mama der Menschheit. Das Gebet zu ihr bringt den Menschen zu Christus. Ihre Fürsprache umhüllt die Menschheit auf ihrem Weg durch die Geschichte. Die Frau, die der Schlange den Kopf zertreten hat, steht dem Menschen bei seinem harten und langen Kampf gegen das Böse bei, das dank ihres Ja an jenem Tag in Nazareth durch ihren Sohn endgültig besiegt werden sollte. Und so weiter und so weiter. Wer möchte, kann sich das gerne mal durchlesen. Das war also eine Reaktion eine Woche nach der Papstwahl, wurde also deutlich gemacht, dass dieser Papst im Gegensatz zu Benedikt, der nicht so eine Beziehung zu Maria hatte, doch ein marianischer Papst ist. Die Schlagzeilen in der Presse waren äußerst interessant. Revolution im Vatikan, ein radikaler Papst, Revolution der Zärtlichkeit, Papst mit Herz und Seele, vom Reaktionär zum Revolutionär, der Papst der Armen, frischer Wind im Vatikan, ein neuer Frühling für die Kirche, eine Revolution von oben. Papst liest den Kardinälen die Leviten. Franziskus bläst Bischöfen den Marsch. Der Unberechenbare. Das waren die ersten Reaktionen in der Presse. Und interessant auch, welche Symbole dieser Franziskus nach außen hin erkennen lässt. Er hat also hier ein Bild von dem guten Hirten und den Schafen. Zitat: Das ist also wirklich tiefsinnig. Wir haben ein Schaf im Stall und 99 Schafe, die wir nicht suchen gehen. So beschreibt er die katholische Kirche. Also ein Schaf ist da, aber die Masse der Katholiken, ja, wir suchen sie nicht. Und das merkt er natürlich als Lateinamerikaner sehr stark, denn dort nimmt die Anzahl der Katholiken sehr stark ab, zugunsten der Pfingst- und charismatischen Gemeinden, aber auch bibeltreuer evangelikaler Gemeinden. Das hat er sehr gut beobachtet. In seiner Weihnachtsansprache 2014 beklagte Papst Franziskus unter anderem das Machtstreben, die Geldgier und Eitelkeit in der römischen Kurie. In seiner Rede vor Kardinälen, Bischöfen und Priestern benannte er 15 Krankheiten der Vatikanverwaltung. Diese leidet zum Beispiel an existenzieller Schizophrenie und geistlichem Alzheimer. Also das haben diese Herren dort im Vatikan noch nie gehört. Die sind völlig verstört. Gibt ein paar interessante Bilder von. Haben die den Saal da verlassen? Und dann nannte Franziskus diese Krankheiten mit Namen: Rivalität, Geschwätzigkeit, falsche Unterwürfigkeit, Karrieredenken, Gewinnstreben, theatralische Strenge, Doppelleben, Arroganz, Hartherzigkeit, Unfähigkeit zur Selbstkritik und so weiter. Was ist das für ein Mann? Sein Lebensstil, sehr bescheiden, ein Freund der Armen, das ist bekannt. Er lehnte die Mezita, das ist der päpstliche Purpurumhang, ab. Ebenso die rote Kappe, man sieht ihn nur mit einer weißen Kappe, im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Ebenso keine roten Schuhe, sondern alte schwarze Schuhe, angeblich sogar abgelatschte Schuhe. Also der provoziert ganz bewusst. Er kommt aus einem Land, wo sehr viel Armut ist. Angeblich, ich zitiere jetzt Leute um ihn herum, macht er sein Bett selbst, keine Haushälterin, geht im Supermarkt kaufen, möglichst ohne Bodyguard, wenn es eben geht. Er hat keine Päpstliche-Suite, also keine große päpstliche Wohnung. Angeblich kein Privatsekretär, man kann es kaum glauben. Macht alle Termine selbst, fliegt im Billigflieger angeblich. Lädt persönlich per Telefon zu Gesprächen ein, das ist eine Tatsache. Das kann Thomas Schirmacher bezeugen. Er lehnt Luxus und Pomp ab, speist als Papst in der Mensa und so weiter, lehnt den Mercedes als Dienstwagen ab, das werde ich gleich dokumentieren, und steht jeden Morgen um 4 Uhr auf, um zu beten. Was ist das für ein Mann? Da könnte man sich doch wirklich ein Beispiel dran nehmen. Oder? Ja. Da ist er in Argentinien, da sitzt er irgendwo in so einem Zug dritter Klasse, hätte man vor 50 Jahren gesagt. Einer, der wirklich das Volk liebt. Hier ist er unter Drogensüchtigen und Alkoholikern und wäscht und küsst die Füße. Und er lebt das Bad in der Menge. Und ihr seht keine rote Kappe. Die Schuhe kann man jetzt gerade nicht sehen, aber die sehen wir gleich. Das war einer der erste Besuch vor einigen Monaten in den USA. Und da stellt euch mal vor, da kommt er nicht vorgefahren in einem Rolls Royce oder einem dicken Mercedes oder BMW, sondern in einem Mini Fiat, mehr oder weniger. Der hat zwar 4 Türen, wie man sieht, aber die Größenverhältnisse, die werden ja deutlich. Sein Bodyguard, wer das da ist, der ist auf jeden Fall ein Kopf oder zwei größer als das Eutchen, aus dem dann der Benedikt krabbelt. Da kann man sich ja vorstellen, weil da sieht man ihm ja an, mit welchen Schmerzen er da rausgeht, aber so erscheint er vor dem Weißen Haus, vor Obama. Und es gibt andere Bilder vor, wie da so ein ganzes Schwadron von Großkotzigen, hätte ich fast gesagt, großartigen Limousinen ihn da begleiten. Und er kommt da mit so einem kleinen Fiat, 850 oder wie viel der bringt, herausgekrabbelt. Natürlich eine Provokation und deutliche Sprache zur Freude vieler ärmeren Leute und zum Entsetzen natürlich von den ganzen ehrwürdigen Persönlichkeiten, die natürlich was ganz anderes erwartet haben. Und das sind seine abgelatschten Schuhe, die er anhat, also keine roten. Also das unterscheidet ihn sehr. Hier war die freundliche Begrüßung mit Obama. Einige besondere Anliegen, die er, sind Zitate. Ich glaube, dass die Leute es schätzen, dass ich Brücken zu allen zu schlagen versuche, allerdings mit Würde. Das betont er sehr gerne. Er schlägt Brücken zu Muslimen und zu Juden. Er nennt sie Brüder. Das werden wir gleich auch noch dokumentieren. Dann auch ein Zitat. Leute, die einen festen Standpunkt haben, sind keine Jünger Jesu, sondern Anhänger einer Ideologie. Jesus ist Liebe, Zärtlichkeit, Sanftmut. Das ist ein ganz interessanter Satz. Leute, die einen festen Standpunkt haben, sind keine Jünger Jesu. Ich hoffe, dass die meisten von uns einen festen Standpunkt haben, Fundamentalisten sind. Aber die würde er als Anhänger einer Ideologie bezeichnen. Und hier wird deutlich, dass dieser Mann A, ein Psychologe ist und auch ein Jesuit ist und auch ein Philosoph. Das ist sehr geschickt, was er hier macht. Jesus ist Liebe, Zärtlichkeit und Sanftmut. Und das meint er sicherlich auch so. Dann ein ganz erstaunlicher Ausspruch. Jeder, der an das Evangelium glaubt, ist unfehlbar. Also eine Anspielung auf dieses Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra ein Dogma verkündet. Jeder ist unfehlbar, der an das Evangelium glaubt, wenn er das Evangelium an andere weitergibt, also nicht nur der Heilige Vater. Ist das nicht erstaunlich? Und damit erreicht er natürlich die Sympathien der Protestanten, Lutheraner und so weiter und Evangelikalen. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Nun, das haben wir auch nicht zu erraten oder zu ergründen, aber wir können die Fakten reden lassen. Dann fand ich äußerst sympathisch, einmal habe ich einen Vater sagen hören, manchmal muss ich meinen Sohn ein wenig verhauen, aber nie ins Gesicht, um ihn nicht bloßzustellen. Wie schön, das ist der Sinn der Würde. Er muss ihn bestrafen, macht es richtig und schreitet voran. Und dieser Papst, der solche Lobeshymnungen von allen Seiten bekam, der wurde jetzt auf einmal kritisiert. Über Nacht. Wie ist das möglich? Weil das ist doch gegen allen politischen Anstand, dass man praktisch Strafe empfiehlt. Aber er betont hier mit Würde. Das war gerade voriges Jahr zur Zeit des Karnevals. Und da hatten natürlich die Kölner und Düsseldorfer viel Spaß an diesem Spruch, schlagen aber mit Würde. Das wurde also hier sehr aufgegriffen bei dem großen Montagszug. da kann man den armen Kerl, der geschlagen wird, sehen und der fröhliche Papst, der mit Würde draufhaut. Das ist der Franziskus. Der scheut sich auch nicht, unbequeme Dinge zu sagen und zu machen. Und ich würde nicht sagen, dass es nur Berechnung ist. Ich kann seine Motive sowieso nicht beurteilen und möchte das nicht tun. Ich möchte das mal so positiv sehen, wie es nur eben möglich ist, zunächst mal. Auf jeden Fall hat er für Entsetzen gesorgt in Rom, auch als er dann Toiletten aufstellte, da auf dem Vorplatz Petersdom, ganz genau, ja eben für die armen Leute und für alle die, die sich sonst nicht waschen können und duschen können. Das hat den ganzen Betrieb da gestört, aber das macht ihm offensichtlich Freude, die Leute aufzuscheuchen und gerade diese anständigen und ehrwürdigen Vertreter der Kirche. So, das war nur eine kurze Beschreibung, wie dieser Mann provoziert hat durch sein Auftreten, freundlich, aber sehr deutlich und unmissverständlich, um im Vatikan auch aufzuräumen. Jetzt seine Beziehung zu den Evangelikalen kann ich auch nur andeuten, damit es nicht zu lange wird. Ein Tony Palmer, Bischof einer episkopalen Kirche in den USA, war damals als Bergoglio, also Benedikt, vor seinem Amt als Papst in Argentinien eben Pater war. Und er bekommt einen Anruf im Dezember 2013, also einige Monate nach der Papstwahl, von Papst Franziskus. Und sie treffen sich dann im Vatikan am 14.01.2014. Und dieser Tony Palmer, also ein Anglikaner, würde man sagen, von der Theologie her, weitgehend wenigstens, berichtet, dass er sich bekehrt hat, ausgerechnet durch Kenneth Copeland. Und unsere liebe Schwester aus Berlin, die da hinten steht und nicht zuhört im Moment, die könnte euch viel erzählen von diesem Mann. Kenneth Copeland ist einer der Vertreter der Glaubensbewegung. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, Wohlstandsevangelium, ein Christ wird nicht krank, wenn er glaubt und so weiter, ist reich, gesund, wohlhabend und so weiter und so weiter. Der hat also berichtet, dass er eine Bekehrung erlebt hat als Bischof durch die Bekanntschaft und Begegnung mit Kenneth Copeland und war dann auf einer Konferenz der Charismatiker im Februar 2014 oder berichtet von einer Konferenz, glaube ich, die stattfinden soll im Februar 2014. Und dann hat der Papst ganz überrascht von diesem Zeugnis dieses Tony Palmer, den er aus alten Zeiten kennt, als einer, der ganz anders war. Ja, hör mal, kann ich dir irgendwie helfen? Was kann ich tun? Und dann kam die Idee, der Papst möge doch sofort jetzt eine Videobotschaft sprechen aufs Handy an die Charismatiker, die dann auf dieser Konferenz versammelt sind. Und Palmer wollte das dann auf der Konferenz abspielen. Und tatsächlich, die Konferenz findet statt vor vielen Tausenden von Charismatikern. Palmer ist auch anwesend und hat dann auch eine Rede zu halten und spielt dann diese Aufnahme ab vor dem ganzen Publikum, wo der Papst sagt, und man sieht das dann auch aus Video, kommt, wir sind Brüder, wir wollen uns gegenseitig spirituell umarmen. Das Wunder der Einheit hat begonnen. Ich habe es hier etwas gekürzt. Copeland kommentiert da vor den Tausenden von Charismatikern, der Himmel ist begeistert darüber. Dann Palmer wieder. Brüder und Schwestern, Luthers Protest ist vorbei. Gilt das auch für Ihren Protest? Dann haben die alle begeistert geschrien, jawohl, unser Protest ist auch vorbei, wir sind keine Protestanten mehr. Eine große Begeisterung jetzt für diese neue Zeit, die angebrochen ist unter diesem Papst Franziskus. Das waren so die ersten offiziellen Begegnungen, die er hatte dann mit den Charismatikern. Im März 2014 konnte man in der Presse dann lesen, wie der Ulf Eckmann, den werden wahrscheinlich viele auch nicht kennen, nur die, die ein bisschen in den charismatischen Bewegungen waren, das ist ein ganz prominenter Charismatiker, auch gehört er zur Glaubensbewegung. Er kommt aus Norwegen oder Schweden, ich weiß nicht ganz genau, dass er zum Katholizismus konvertiert ist. Das hat damals natürlich auch bei den Charismatikern für große Sorge oder Unverständnis gesorgt. Er war der Leiter der Stiftung, die die Wort des Glaubens lehre in Skandinavien verbreitet. Und er bekennt dann ganz offen dazu, dass er nach einem Prozess von vielen Jahren des Gebets und Nachdenkens und durch intensiven Kontakt mit Katholiken, vor allem mit katholischen Charismatikern, mit seiner Frau Birgitta die lebendige Spiritualität unter Katholiken entdeckt hat. Zitat: Wir haben große Liebe für Jesus und eine gesunde Theologie gesehen, die in der Bibel und dem klassischen Dogma gegründet ist. Ferner erlebte Eckmann den Reichtum des sakramentalen Lebens und erkannte die Logik, eine solide Struktur einer Priesterschaft zu haben, um den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Dies führte dazu, dass Eckmann seine protestantischen Vorurteile aufgab. Zitat: Wir mussten den katholischen Glauben besser kennenlernen. Dies führte uns zu der Einsicht, dass es tatsächlich Jesus Christus war, der uns zu dem Schritt führte, eins mit der katholischen Kirche zu werden. Also er hatte eine Kirche mit etwa 3000 Mitgliedern in Schweden, daher kommt er. Und das ging natürlich dann auch in Deutschland durch die Reihen und hat für Erstaunen gesorgt. Nur wenige Wochen später hat dann ein umstrittener, das muss ich auch dabei sagen, nicht von allen Charismatikern geschätzter oder anerkannter Prophet Kim Clement, kann man auch im Internet alles nachlesen, folgende Prophezeiung ausgesprochen. Ich zitiere nur Auszüge, damit es nicht zu lang wird. Also eine Prophetie. Dieser Mann ist nicht wie jeder andere, spricht der Herr. Dieser Mann wurde dazu bestimmt, die Herzen des protestantischen Glaubens und des katholischen Glaubens derjenigen, die geisterfüllt sind, zu einen. Es wird eine Erweckung geben, die stattfinden wird, die bei weitem das übersteigen wird, was in den 1960er und 70er Jahren begann. Beginn der charismatischen Bewegung. Mein Auge, spricht der Herr, ist auf den Planeten Erde gerichtet, um meinen Geist auszugießen. Und ich habe Papst Franziskus erwählt, eine Stimme zu sein, die sich erheben wird. Und er wird befehligen und sie werden versuchen, ihn dreimal umzubringen. Sie werden versuchen, ihm intern zu schaden. Gott sagt, sie werden sogar versuchen, ihn zu vergiften. Aber seine Stimme kann nicht aufgehalten werden, spricht der Herr. Ich werde Leute dazu bringen, zum Kreuz zu rennen, sich an das Kreuz zu klammern. Viele Seelen werden kommen. Ich werde einen Wandel herbeiführen, spricht der Herr, wie Martin Luther es vor 500 Jahren tat, als er seine Thesen an eine Tür heftete und sagte, dies ist es. Wir sind überzeugt, dass wir durch Glauben errettet sind. Gottes Geist sagt, dass es so sein wird, dass auch dieser Mann dies verkündigen wird und es wird Feuer sein, das den südlichen Teil Amerikas entzünden wird und Mittelamerika. Verbrecher werden zur Rechenschaft gezogen werden. Und Gott sagt, dass dieser Mann Gesetze ändern wird. Er wird Glaubensbekenntnis hervorbringen und das katholische Volk wird sich erfreuen. Sie werden wieder lächeln, denn ich werde sie mit Licht erfüllen. Und in Italien werde ich etwas tun, das so gesalbt und eigenartig ist, dass sie zwei Erdbeben haben werden. Und dann werdet ihr wissen, dass Gott begonnen hat, sein Werk auf Erden auszuführen. Dies ist mein Wort, spricht der Herr. Sie werden in Schatzkammern und geheimen Orten Material und Schriftrollen finden. Sie sollten versteckt werden, aber sie werden in die Hände von Wissenschaftlern geraten. Aber sie werden sagen, wir müssen das geheim halten. Aber mein Geist wird diesen Papst leiten. Er wird diese Dinge an die Öffentlichkeit bringen. Die Leute werden erstaunt sein, was geheim gehalten wurde. Aber die Welt wird verstehen, dass es sich um einen Schlüssel handelt. Es ist der Schlüssel Davids, der öffnen wird. Und Christus wird auf der ganzen Welt erkannt werden. Ein großes Fest wird gefeiert werden wegen diesem Abend, spricht der Herr. Eine Prophetie von Kim Clement. Wer will, kann sich das auch aufschreiben, wo man das alles nachlesen kann. Und das gibt natürlich nicht die Meinung der gesamten charismatischen Szene wieder, aber doch ein nicht geringer Teil glaubt solchen Prophezeiungen. Dann, und das wird jetzt ein bisschen spannender für uns, am 24. Juni 2014 fand im Vatikan ein Treffen statt, wo Thomas Schirmacher eingeladen wurde. Ich weiß, ist er bekannt unter uns? Also ich kenne ihn schon mindestens 45 Jahre. Als junger Mann habe ich ihn oft getroffen und wir haben uns ausgesprochen. Sehr begabter Mann mit viel Kenntnis. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Doktortitel er hat, und Professor und was nicht alle. Der in jungen Jahren sogar eine Broschüre geschrieben hat, um deutlich zu machen, dass Billy Graham ein Verführer ist. Der unter einem Pseudonym gegen die Freimaurer ein Buch veröffentlicht hat. der dann aber seine Schrift gegen Billy Graham zurückgezogen hat und dann natürlich bekannt wurde in den evangelischen Kreisen und dann sehr schnell aufgestiegen ist, auch durch sehr viele Literatur, die er geschrieben hat. Und inzwischen ist er der Vorsitzende der Theologischen Kommission der weltweiten Allianz. Ein Mann mit großem Einfluss. Er wurde eingeladen, ganz persönlicher Anruf von Papst Franziskus, aber auch Kenneth Copeland, der eben schon kurz genannt wurde, einer der ganz radikalen Glaubenslehrer, in Anführungsstrichen, ein James Robinson, dann John Arnott, dürfte bekannt sein auch von der Erweckung damals in Toronto, Tony Palmer, dieser schon genannte Episkopale, ein Geoff sowieso, kann ich kaum aussprechen, Brian Stiller, ein Rick Warren, der aber nicht gekommen ist, weil er verhindert war. Diese Männer, die waren eingeladen vom Papst, also drei Vertreter aus dem evangelikalen Raum und drei aus dem charismatischen Raum. Tony Palmer starb am 20. Juli durch einen Motorradunfall, wurde wie ein katholischer Bischof beerdigt und es wurden Grüße vom Papst bei der Beerdigung ausgesprochen. Auch das ist interessant. Und hier sehen wir ein Bild von dieser Gesellschaft. Da sind sie alle mit Namen gekennzeichnet. Links, rechts neben dem Papst Kenneth Copeland, der auch den Papst gesegnet hat natürlich. Hinter ihm Thomas Schirmacher, auffallend groß. Und dann die anderen Herren und der Tony Palmer, der inzwischen schon nicht mehr lebt, ganz rechts außen. Das ist kein Geheimfoto, sondern es wurde offiziell auch verbreitet. Thomas Schirmacher äußerte zu diesem Treffen ein unvorstellbares kirchenhistorisches Ereignis und sagte dann, Papst Franziskus plane zum Reformationsjubiläum 2017 eine spektakuläre Erklärung, die möglichst viele christliche Gruppierungen unterzeichnen sollen. Und deswegen ist das so aktuell, dieses Thema. Was wird im nächsten Jahr geschehen? Wir haben diesen schönen Banner draußen gesehen. Die Hirtenkonferenz in Wittenberg, glaube ich, wird hier stattfinden, wo sehr bekannte und standfeste Protestanten etwas sagen werden. Aber auf der anderen Seite werden hier Pläne geschmiedet, um so viele wie mögliche Gruppierungen irgendwie zu vereinen. Und wir sind gespannt, wovon man sich auf evangelischer Seite dann verabschiedet, um solch ein Dokument dann zu veröffentlichen. Also ein historischer Besuch im Juni 2014, ein weiterer Besuch, Entschuldigung, Franziskus besucht die Pfingstkirche in Caserta bei Neapel und bittet um Vergebung für die Fehler, die Katholiken gegenüber Pfingstlern gemacht haben. Das ist natürlich auch eine geschickte Formulierung. Was hat er hier bekannt? Was soll vergeben werden? Ganz allgemein die Fehler, die Katholiken gegenüber Pfingstlern gemacht haben. Aber das wurde natürlich verkauft. Der Papst hat sich versöhnt mit den Pfingstlern und Charismatikern und so weiter. Und der Pfingstpastor dort in dieser Pfingstkirche oder Pfingstgemeinde äußerte, dass folgende Persönlichkeiten den Weg bereitet haben für diese Weichenstellung, nämlich John Stott, Billy Graham, Lauren Cunningham von Jugend mit einer Mission, Nicky Gamble, Alpha-Kurse, Rick Warren und Timothy Keller. Das dürfte auch überraschend sein für manche von euch. Ja, jetzt einfach nur so ein paar Dokumente. In der Frage Heiliger Geist sind sich Rom und Pfingstler näher gekommen als andere. Der Papst liebt die Pfingstler. Hier sind sie da zusammen. Und wie ihr seht, nicht er trägt die rote Kappe, sondern irgendein anderer. Und im Januar 2015, und wenn ich das jetzt sage, dann möchte ich das auch einschränken. Na, da unten hat sich noch eine falsche Zahl da eingemogelt. Ihr müsst euch wegdenken, statt nun. Helmut Mattis ist der Chefredakteur von IDEA, dem Informationsblatt der Evangelischen Allianz. Und ich bin, und manche von uns, freundschaftlich mit ihm verbunden. Ich schätze ihn auch sehr. Aber der war so beeindruckt von den ganzen Geschehnissen, dass er in der ersten Ausgabe von IDEA 2015 unter der Überschrift Der Versöhner des Jahres Franziskus benannte und kommentierte, Ach du Schande, die Allianz hat recht, wenn sie feststellt, dass die Beziehungen zwischen Rom und den Evangelikalen noch nie in der Kirchengeschichte so eng waren wie gegenwärtig. Also das R müsst ihr euch da wegdenken. Ich habe das heute Nachmittag noch dahin gekritzelt. Deswegen ist es leider nicht so gut geraten wie beabsichtigt. Und das ist so erstaunlich. An sich ist der Helmut Mathies ein sehr, sehr nüchterner und kühler Denker und auch Schriftsteller. Aber damals zu diesem Zeitpunkt war er so von fasziniert, dass er meinte, man sollte den Papst als Versöhner des Jahres bezeichnen. Aber Tatsache ist natürlich, dass die Beziehungen zwischen Rom und Evangelikalen noch nie so eng waren in der Kirchengeschichte wie zu diesem Zeitpunkt oder wie auch jetzt. Dann im Herbst 2015, also erst vor einigen Monaten, fand eine dreiwöchige Familiensynode im Vatikan statt. Der einzige Teilnehmer aus Deutschland, Professor Dr. Thomas Schirmacher, Vorsitzender der Theologischen Kommission der weltweiten Evangelischen Allianz. Und ich betone noch einmal, der Thomas Schirmacher kommt aus einem ganz bibeltreuen Elternhaus mit ganz festen Standpunkten, klaren Standpunkten, die er früher auch so vertreten hat. Und er versucht nun, beides miteinander zu verbinden. Er würde das auch nicht abstreiten und leugnen, würde sich auch als reformatorischer Theologe oder als Calvinist bezeichnen, aber er ist derjenige, der hier die Weichen stellen möchte. Hier ein Bild von den beiden, das doch von einem gewissen Vertrauen spricht. Das ist also auf dieser Synode gemacht worden. Und das ist ein Zitat, glaube ich, aus Die Welt. Die beiden verstanden sich. Wie der oberste Katholik und der ranghöchste evangelikale Theologe, nach ihrem Verständnis, im Vatikan die Köpfe zusammensteckten, wie sie sich täglich austauschten, das Kaffeetässchen in der Hand, das fiel so manchen Synodenteilnehmer auf. Und tatsächlich verbarg sich dahinter mehr als nur der freundliche Austausch zwischen den Köpfen einst verfeindeter Konfessionen. Nun meine ich, tut man hier dem Thomas Schirmacher zu viel Ehre an, aber aus der Sicht der weltlichen Presse könnte man das doch so sagen. Und hier sieht man, dass sie nicht nur Kaffeetässchen halten, sondern sich auch die Hände halten. Was das jetzt symbolisch bedeutet, weiß ich nicht, möchte auch nicht zu viel reinlegen. Ein weiteres Zitat. Während der dreiwöchigen Familiensynode der katholischen Kirchen in Rom schmiedeten Papst Franziskus und Thomas Schirmacher, Cheftheologe der weltweiten Evangelischen Allianz, ein familienpolitisches Kampfbündnis. Sie wollen im Namen von rund 1,2 Milliarden Katholiken und rund 600 Millionen Evangelikalen ihre Kräfte bündeln. Das bestätigte nun der deutsche Theologe Schirmacher im Gespräch mit der Welt. Er nahm als einziger deutscher Protestant an der gesamten dreiwöchigen Synode teil und traf den Papst schon vorher fünfmal. Zudem tauschten sich der Allianzvertreter und der päpstliche Rat für die Familien schon vor der Synode mehrfach aus, um ihre Kooperation abzustimmen. Also hinter den Kulissen wird da doch eine Menge gezurrt und gezerrt. Hier auch ein interessantes Bild, auch zu dieser Zeit der Synode. In der Mitte des Petersdom nach dem Eröffnungsgottesdienst von links Patriarch Gregor III., Laham von Damaskus, Oberhaupt der ostkirchlichen Katholiken, dann Thomas Schirmacher und Kardinal Schönborn aus Wien. Auch einer, der sich den Evangelikalen sehr freundlich gegenüber benimmt. Übrigens auch dafür gesorgt hat, dass die Pro-Christ-Evangelisation in Österreich unter dem Segen oder unter Duldung der katholischen Kirche stattfinden konnte. Ja, dann ökumenische Delegierte beim 50-jährigen Jubiläums der Vatikansynode von links ein Methodist, dann Anglikaner, dann estisch-orthodoxer, was das ist, weiß ich nicht, dann Thomas Schirmacher und lutherisch. Auch interessant, wie er sich hier kleidet, fast auch wie so ein Bischof oder Würdenträger. Naja, was Rom und Evangelikale verbindet, konnte man dann lesen. So, das ist die eine Seite. Und jetzt möchte ich die andere Seite betonen und hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Es gibt wirklich merkwürdige Aktivitäten innerhalb der römischen katholischen Kirche. Als Beispiel nehme ich jetzt nur mal die ganze JUKET, also Jugendkatechismus-Geschichte. Hiermit wird nicht eine riesige Größe der katholischen Kirche repräsentiert, das ist mir auch klar, aber eine, die sehr aktiv ist, sehr dynamisch und auch sehr sympathisch ist. Auf der Buchmesse in Frankfurt hatten wir gegenüber unserer Stände, wir hatten einen relativ großen Stand von CLV, direkt gegenüber von uns ein riesiger Stand, ganz attraktiv gemacht, da konnten wir hinter verschwinden, von UKET. Und wir hatten nur zwei Bücher dort, einmal den Jungkatechismus und die UKET Bibel, die neue. Sehr schön aufgemacht, geschmackvoll, hochinteressant. Und während die Evangelikalen sich abstrampeln, immer eine neue Übertragung hervorzuzaubern, um das Lesen der Bibel leichter zu machen, spannender zu machen, bis hin zur Volksbibel, benutzen die Katholiken hier einen ganz traditionellen Text, einen konservativen Text, auch wenn die Einleitungen liberal sind, und muten ihren jungen Leuten zu, die Bibel so zu lesen. Das ist doch eigenartig. Und die traten dort auf mit einer sympathischen Offenheit und mit einem Anliegen. Wir hatten 10 junge Brüder dort am Samstag und Sonntag auf dem Stand. Die haben, ich weiß nicht, wie viele 1000 evangelistische Bücher dann verteilt auf der Buchmesse. Aber ich darf das mit aller Bescheidenheit sagen. Ich glaube, dass wir und auch der CSV-Verlag mit der Druckerpresse und dann UKET die einzigen waren, die ein missionarisches Anliegen hatten, für ihr Anliegen, also für ihre Sache. Mir war die ganze UKET-Geschichte bis dahin wenig bekannt. Ich hatte mal davon gehört, wusste noch nicht viel, hatte aber die Gelegenheit, dann auch mit dem Herausgeber, dem Verantwortlichen Bernhard Meuser, dann mich bekannt zu machen, miteinander zu sprechen. Ein sehr, sehr netter Kerl, sehr aufgeschlossen, hat mir dann auch, ich bin gefragt nach seiner Bekehrung und so weiter, eine Menge erzählt. Das ist also diese Jugendbibel. Und das ist auch sehr interessant, was der Papst im Vorwort dieser Bibel ausgedrückt hat. Und wenn ich euch das vorlesen würde und hätte den Autor verschwiegen, dann hätte gesagt, Mensch, das ist ja großartig, da sollte man aus Traktat allen jungen Christen zu lesen geben. Hier ist das Vorwort, ich zitiere daraus, das konnte ich jetzt nicht auf eine Folie bringen, auch nur in Auszügen. Liebe junge Freunde, wenn ihr meine Bibel sehen würdet, könnte es sein, dass ihr euch nicht besonders imponiert. Was? Das ist die Bibel des Papstes, so ein altes, abgegriffenes Buch. Ihr könntet mir eine neue schenken, eine für $1,000, aber ich würde sie nicht wollen. Ich liebe meine alte Bibel, die mich mein halbes Leben lang begleitet hat. Sie hat meinen Jubel gesehen und sie wurde von meinen Tränen benetzt. Sie ist mein kostbarster Schatz. Ich lebe auf sie ihr. Für nichts in der Welt würde ich sie hergeben. Ich kann leider nicht alles vorlesen, aus Zeitgründen. Ihr haltet Göttliches in Händen. Ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben, um oft in ihr zu lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch gemeinsam. Ihr macht doch auch gemeinsam Sport oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht zu zweit, zu dritt, zu viert gemeinsam in der Bibel? Draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends im Schein vor ein paar Kerzen. Ihr werdet eine gewaltige Erfahrung machen. Oder habt ihr etwa Angst, euch mit solch einem Vorschlag voreinander zu blamieren? Lest mit Aufmerksamkeit. Bleibt nicht an der Oberfläche, wie bei einem Comic. Das Wort Gottes niemals bloß überfliegen. Fragt euch, was sagt das meinem Herzen? Spricht Gott durch diese Worte zu mir? Berührt er mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Nur auf diese Weise kann das Wort Gottes sich entfalten. Nur so kann sich unser Leben ändern, kann groß und schön werden. Ich will euch sagen, wie ich in meiner alten Bibel lese. Oft nehme ich sie her, lese ein bisschen darin, dann lege ich sie weg und lasse mich vom Herrn betrachten. Er ist ja da. Ich lasse mich von ihm anblicken. Und ich spüre, das ist keine Sentimentalität, ich spüre zutiefst die Dinge, die der Herr mir sagt. Manchmal spricht er auch nicht. Ich fühle da nichts, nur Leere, Leere, Leere. Aber ich bleibe geduldig da und so warte ich. Lese und bete. Bete im Sitzen, denn es tut mir weh, niederzuknien. Manchmal schlafe ich beim Gebet sogar ein. Aber es macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist wichtig. Wollt ihr mir eine Freude machen? Lest die Bibel. Euer Papst Franziskus. Ist so großartig, oder? Ja, wenn wir alle so eine Begeisterung für die Bibel hätten. und diese Begeisterung jungen Leuten irgendwie vorleben könnten, vielleicht sähe es da bei uns auch anders aus. Und dieser Bernhard Meuser, auf dem Bild kann man ihn da schlecht erkennen, der diese Bibel herausgegeben hat. Es ist übrigens die bestverkaufte, das bestverkaufte katholische Buch mit einer weltweiten Auflage von 6 Millionen. Das ist aber jetzt die JUKET, also dieser Jugendkatechismus. Die JUKET-Bibel in deutscher Sprache ist auch ein Bestseller. Ich glaube bei 300.000, kann ich mich im Moment nicht erinnern, wie viel genau die Zahl ist. Also ein unwahrscheinlicher Erfolg. Der schrieb vor einigen Wochen, kann man auch nachlesen in der, die Neuevangelisierung der Kirche können wir Katholiken in der Pfeife rauchen, wenn wir uns nicht endlich zur Bibel bekehren. Sie lieben, sie lesen, uns von ihr führen lassen, aus ihr leben. Evangelikale Christen hätten auch keinen Grund mehr, sich von Rom zu distanzieren, wenn sie entdeckten, dass die katholische Kirche eine vom Wort Gottes bewegte, erschütterte und bekehrte Jesusbewegung ist. Das ist doch gewaltig, oder? Und es ist eine Tatsache, und ich kenne nun ja auch einige, auch wenn ich nicht den Überblick habe, Katholiken, die wirklich den Herrn lieben, das Wort Gottes lieben, Menschen zum Herrn führen möchten, und im Gespräch, glaube ich, merkt man, kann man merken, ob das wirklich echte Leute sind. Ich würde nicht wagen zu sagen, die sind nicht bekehrt, sind nicht wiedergeboren, obwohl sie immer noch und nach wie vor an der Eucharistie und all diesen Dingen teilnehmen, auch unter anderem Vorzeichen, indem sie nicht in dem Brot, in der Hostie, den Leib Christi sehen und in dem Wein das Blut Christi. Das lehnen die meisten auch ab, aber reden da nicht viel drüber. Also das ist schon eine hochinteressante Entwicklung, und dass wir in einigen Gegenden Deutschlands in der katholischen Kirche wirklich eine Bibelbewegung feststellen, ausgerechnet auch in Bayern, wo sich viele in Hausbibelkreisen treffen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und damit relativiere ich überhaupt nichts von den katastrophalen Dogmen der katholischen Kirche und von der Fragwürdigkeit dieses Franziskus, überhaupt nicht, sondern ich möchte auch nur vorstellen, in welcher Zeit wir leben und wie raffiniert und wie verführerisch die ganze Geschichte ist und wie schwer es ist, da ein gerechtes Urteil zu fällen. Und das wird im nächsten Jahr sehr, sehr spannend werden, wie ich annehme. Wird Peter Hane katholisch? Nur mal zwischendurch, damit ihr wieder wach werdet. Er wurde so gefragt, weil er seine Sympathie zur katholischen Kirche ausdrückte und heftig die EKD kritisiert hat. Und er hat dann geantwortet, sehr interessant, aber mit seiner Billigung, sonst würde so etwas nicht kolportiert werden. Er wüsste nicht, ob er sich da so wohlfühlen würde, aber ansonsten würde er doch mit den Katholiken noch viel mehr Gemeinsamkeit haben als mit den offiziellen EKD-Leuten, womit er auch recht hat. Oder hier noch an Birgit Kelle, auch konvertiert zum Katholizismus, kommt aus Rumänien ursprünglich, weiß nicht, ob die auch einen pietistischen Hintergrund hat. Aber die hat einfach gesehen, im ganzen evangelikalen Raum gibt es kaum noch Leute, die einen klaren Standpunkt vertreten. Und die ist mutig genug, das auch in Talkshows und so weiter sehr deutlich zu bekennen. Manchmal mit dem Manfred Lütz, ein hochintelligenter Psychologe, interessante Bücher geschrieben. Aber das sind ausgerechnet die Leute, die wirklich Position beziehen, wenn es um Gender-Kram geht, wenn es um Homosexualität geht und dergleichen mehr, während unsere evangelikalen Führer dann stottern sind, um nur ja nicht etwas zu sagen, was den Beifall der allgemeinen Presse auslösen könnte. Also, das ist schon ganz, ganz hochinteressant, was sich heute so abspielt. Ja, aber das muss eben auch gesagt werden. Und hier schließt sich vielleicht auch der Kreis, dass der Papst am 1.9.2015 das außerordentliche Jahr der Barmherzigkeit, das sogenannte Heilige Jahr, Jubiläumsjahr, ausgesprochen hat. Und das dauert vom 8.12. letzten Jahres bis zum 20.11. dieses Jahres an. Es wurde ausgerufen am 1.9., wie gesagt. Und zusammengefasst hat er einen Jubiläumsablass ausgesprochen, der von jeglicher Restschuld auch für Verstorbene ausgesprochen werden kann, Bedingung, ein Gang durch die Heilige Pforte im Vatikan. Da gibt es wohl 4 ganz besondere Kirchen, die man dann durch eine Heilige Pforte betreten kann. Aber auch in Wallfahrtskirchen, die von bestimmten Kardinälen dafür geweiht wurden. Auch in Gefängniskapellen. Und sogar, wenn einer nicht in die Kapelle darf, dann darf er die Zellentür 4-mal durchschreiten, oder was weiß ich, also seine Gefängniszelle, wenn es geschieht mit Buße, Bekenntnis von Sünde und in Verbindung möglichst mit der Feier der Heiligen Eucharistie. Stellt euch das mal vor. Es gilt natürlich nur für solche, die an das Fegefeuer glauben. Also Protestanten sind da schon mal ausgeschlossen von diesem Ablass. Aber alle Sünden der Vergangenheit, alle Restschulden, meint der Papst hier vergeben zu können oder versprechen zu können. Und das war ja genau das, was die Reformation ausgelöst hat, was Martin Luther vor 500 Jahren sehr, sehr deutlich gemacht hat. Da ging es ja um den Ablass vor allem. Und das hat der Papst noch mal eben kurz vor dem Jubiläumsjahr 2017 deutlich gemacht. Und keiner oder kaum einer protestiert. Also das ist so interessant, was sich hier entwickelt. Wie gesagt, ich möchte nicht über die Motive urteilen, ich stelle nur bestimmte Dinge fest. Dann schließe ich, und damit habe ich sogar fast die Zeit eingehalten, mit einigen Auszügen. Und die unter euch, die sich interessieren für dieses Thema, die können sich dann auch gerne, also einmal hier das Dokument an den verehrten Bruder Erzbischof Rino Fisichella, Präsident des Päpstlichen Rates, der spricht ja jetzt hier dieses Jahr der Barmherzigkeit aus, das ist das vollständige Dokument, könnt ihr gerne nachlesen. Und dann hat er aber schon Jahre vorher, ich glaube 2013, ein ausführliches Dokument verabschiedet unter dem Titel Evangelii Gaudii, also fröhliches, freudiges Evangelium. Mit 180 Seiten habe ich hier, ich habe mir die letzten Seiten nur ausgedruckt, und zwar unter Kapitel 2, Maria, die Mutter der Evangelisierung. Damit schließt dieses Dokument vorher durchaus gute evangelikale Standpunkte, aber dann kommt das Ende, ich zitiere ein paar Sätze. Zusammen mit dem Heiligen Geist ist mitten im Volk immer Maria. Sie versammelt die Jünger, um ihn anzurufen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Und so hat sie die missionarische Explosion zum Pfingsten möglich gemacht. Maria ist die Mutter der missionarischen Kirche und ohne sie können wir den Geist der neuen Evangelisierung nie ganz verstehen. Dann erinnert daran, dass Maria die ist, zu dem der Jesus sagte zu Johannes, siehe deine Mutter. Johannes 19. Diese Worte Jesu an der Schwelle des Todes drücken in erster Linie nicht eine fromme Sorge um seine Mutter aus, sondern sind vielmehr eine Aussage der Offenbarung, dass das Geheimnis einer besonderen Heilssendung zum Ausdruck kommt. Jesus hinterließ uns seine Mutter als unsere Mutter. Erst nachdem er das getan hatte, konnte Jesus spüren, dass alles vollbracht war. Zu Füßen des Kreuzes in der höchsten Stunde der neuen Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Also deutlicher geht nicht. Sie ist die Missionarin, die uns nahe kommt, um uns im Leben zu begleiten und damit in mütterlicher Liebe die Herzen dem Glauben öffnet. Als wahre Mutter geht sie mit uns, streitet für uns, verbreitet unermüdlich die Nähe der Liebe Gottes. Durch die verschiedenen marianischen Anrufungen, die gewöhnlich mit den Heiligtümern verbunden sind, teilt sie die Geschichte jedes Volkes, dass das Evangelium angenommen hat und wird zu einem Teil seiner geschichtlichen Identität. Viele christliche Väter bitten darum, dass ihre Kinder in einem Marienheiligtum getauft werden und zeigen damit ihren Glauben an das mütterliche Wirken Marias, die für Gott neue Kinder hervorbringt. Die Mutter des lebendigen Evangeliums bitten wir um ihre Fürsprache, dass diese Einladung zu einer neuen Phase der Verkündigung des Evangeliums von der ganzen Gemeinschaft der Kirche angenommen werde. Es gibt einen marianischen Stil bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche. Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. So, und dann ende ich nur mit einem Gedicht, was auch das Ende dieses Dokuments ist, mit den letzten Zeilen, und es ist ein Gebet. Du Jungfrau des höheren Herzens und des Betrachtens, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht, in ihrer Leidenschaft das Reich Gottes aufzubauen. Maria, Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keine Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Und das ist ein Dokument, was von vielen bekannten, prominenten Evangelikalen gelobt wurde, mit einer ganz kleinen Einschränkung, dass das letzte Kapitel über Maria doch schon zu denken gibt, aber es wurde grundsätzlich als evangelikal bezeichnet und macht deutlich, wie dieser Papst es einfach schafft, durch sein Auftreten, durch seine Betonungen, auch durch sein Vorleben, durch sein Vorbild, beide Teile zu erreichen. Einmal die Charismatiker sowieso, dann auch die Evangelikalen mit seinem Charme, aber auch alles im Rahmen der katholischen Dogmatik noch unter dieses Dach zu bringen. Also das dürfte sehr, sehr spannend werden, was im nächsten Jahr alles passiert. Und deswegen auch dieser Vortrag, dass wir das beobachten, dass wir uns informieren und dass wir auch ganz deutlich Stellung beziehen, aber nicht dabei vergessen, dass wir auch in dieser Kirche manche finden und vielleicht manchmal mehr finden als in der evangelischen Kirche, die eine gewisse Gottesfurcht haben, die anfangen, die Bibel zu lesen. Und das ist ein Widerspruch, den ich nicht lösen kann, aber der uns hier in der Offenbarung Kapitel 2 über Thyatira auch vorgestellt wird. Das kriegen wir schwer überein, das müssen wir einfach Gott überlassen. Damit hätte ich eigentlich meinen Vortrag beendet. Noch einmal lässt der Papst grüßen. Jetzt bitte zuhören. Jetzt klappt die Übertragung nicht. Schade. Ihr könnt es lesen, ja? Wir dürfen nicht aufhören, dafür zu beten, mit denen zusammenarbeiten und so weiter. Da ist jetzt die verschiedenen Vertreter der Religion. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Gott, Allah. Viele denken anders, fühlen anders. Sie suchen und finden Gott auf unterschiedliche Weise in dieser Welt, in dieser Aufflächung der Religionen. Es gibt eine einzige Gewissheit, an der wir für alle festhalten. Es gibt eine einzige Gewissheit, wir sind alle Kinder Gottes. Und dann stehen sie da wieder, Buddhist, Jude, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe. Kann man sich auch selbst runterladen im Internet. So, das war das Ende 2017. Müssen wir uns überraschen lassen. Ein paar Bücher zum Thema. Einmal Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Das ist vor allem eben die Geschichte der katholischen Kirche und der ganze Okkultismus wird da dokumentiert. Auch die ganze Geschichte der Inquisition und so weiter und so weiter. Sehr ausführlich, auch ziemlich umfangreich, nur zur Information. Ihr müsst die Bücher nicht kaufen. Dann preiswert, günstig auf 160 Seiten. Ich bin auch katholisch. Ein Vergleich der biblischen Lehren mit den katholischen Dogmen. Eine Gegenüberstellung, um eine Übersicht zu kriegen, was lehrt die Bibel, was lehrt die katholische Kirche. Um auch gerade Katholiken zu gewinnen, die Bibel zu lesen. Und ich staune darüber, dass tatsächlich Gott in seiner unverständlichen Gnade dieses Buch benutzt hat. Ich habe für kein anderes evangelistisches Buch, was ich schreiben durfte, so viele Reaktionen bekommen von Bekehrungen. Wie ausgerechnet dabei, hätte ich noch nie daran gedacht. Aber viele Katholiken haben dadurch angefangen, die Bibel zu lesen, zu vergleichen. Wer aber noch ausführlicher das lesen möchte, das Evangelium nach Rom von James McCarthy, ein Schüler von William MacDonald, der das dann noch wesentlich ausführlicher auch ausführt. Und auch ein Buch, das habe ich hier nicht drauf, wie man Gespräche und Kontakte zu Katholiken knüpft, auch von James McCarthy geschrieben. Die Bücher liegen da, nur zur Information.